Inforadio 1222. Zu Gast bei Ingo Kahle.
Das Leben wird zum Ende hin immer kürzer und geht immer tödlich aus. Fast eine Binsenwahrheit, aber so beschreibt mein heutiger Gesprächspartner das Altern. Wir Menschen vergessen das ja gern. Unsterblichkeit gibt es nicht, obwohl das ja ein alter Wunsch der Menschheit ist. Was ist das menschliche Altern eigentlich? Können wir Menschen das inzwischen sogar steuern oder werden es bald jedenfalls steuern können? In den letzten Jahren ist es zu einer förmlichen Explosion im Verständnis des Alterns gekommen, weiß mein Gesprächspartner und wird uns berichten. Geboren 1975, Biologiestudium, Promotion am Max-Planck-Institut für Biochemie in Martinsried bei München, erhält jetzt den Lehrstuhl für Genomstabilität in Alterung und Erkrankung an der Medizinischen Fakultät zu Köln und leitet eine Forschungsgruppe im Kölner Exzellenzcluster für die Alternsforschung. Wir reden über sein Buch »Das Geheimnis des menschlichen Alterns«, Blessing, 19,99 €. Herzlich willkommen, Professor Dr. Björn Schumacher.
Hallo.
Herr Professor Schumacher, Ihr Beruf ist Alternsforschung. Beschäftigen Sie sich eigentlich selbst auch mit dem Alter? Schon, muss man sagen, 40 sind Sie?
Ja, natürlich. Und zwar primär natürlich aus Interesse, dass ich selbst, wie jeder andere Mensch auch, altern, unweigerlich, immer. Und wir noch so wenig darüber verstehen, warum wir altern und was das überhaupt ist eigentlich, das Altern. Das ist eine faszinierende wissenschaftliche Frage, genauso wie es eine wichtige gesellschaftliche und persönliche Frage ist.
Bitte definieren Sie, was ist Altern?
Altern beschreibt eigentlich die Zunahme an Lebensjahren bei Abnahme der Funktion des Körpers, der Gewebe, der Organe, und das zunehmende Risiko zu erkranken und das zunehmende Risiko zu sterben.
Das eine erwähnt das chronologische Alter.
Genau, das chronologische Alter, das heißt einfach das Altern in der Zeit ausgedrückt. Das wissen wir natürlich sehr genau, einfach gerechnet von der Geburt an ist das chronologische Alter. Und davon unterscheiden wir das biologische Altern. Also das biologische Altern soll darüber Auskunft geben, wie lange wir denn noch gesund sind und ohne äußere Todesursachen am Leben sein könnten.
Als Immanuel Kant mit 53, also der große deutsche Philosoph, in die Akademie der Wissenschaften aufgenommen wurde, redete man ihn mit hochverehrter Greis an. Warum werden Menschen heute immer älter?
Ja, das liegt vor allem an den rasanten Fortschritten der Medizin. Und der Hygiene natürlich. Also bis vor 150 Jahren lag so die durchschnittliche Lebenserwartung bei so Mitte 30. Rechnet man die damalige hohe Kindersterblichkeit raus, ist man so bei Mitte 40. Man ist dann auch gealtert. Und heute, dadurch, dass viele von diesen äußeren Einflüssen, an denen man damals erkrankte und an denen man starb, die sind ja im Prinzip von uns gelöst. Also zum Beispiel Impfung, beugen Krankheiten vor, die Hygiene schützt uns davor vor Infektionskrankheiten, die früher uns viel Probleme gemacht haben. Aber auch unsere Nahrung ist viel besser geworden. Wir haben heute viel weniger schädliche Umwelteinflüsse. Wir können uns gut ernähren. Wir haben einen besseren Lebensstil. Wir haben bessere Medizin. In der Tat, ein heute 40-Jähriger ist viel jünger als damals und das nimmt zu und zu. Das heißt, das biologische Alter in der Tat ist schon verlangsamt.
Aber dennoch, ich lese bei Ihnen, Altern sei eine sehr ursprüngliche Eigenschaft von Lebewesen, klar. Die begrenzte Lebensspanne sei also eine grundlegende Eigenschaft des Körpers. Ist das jetzt ein Widerspruch zu dem, was Sie eben berichtet haben?
Nein, genau das trifft nicht nur für Menschen zu, das trifft auch für fast alle Lebewesen, sogar vom Einzeller schon, von der Bakterie bis zum Menschen zu. Und das liegt vor allen Dingen daran, weil wir ja das Produkt unserer Evolutionsgeschichte sind. Und da kam es darauf an, dass die Gene weitergegeben werden durch die Generationen. Wir leben jetzt zum Beispiel in der fast 7000. Generation des Homo sapiens. Und da kam es immer darauf an, dass die Gene weitergegeben worden sind. der Körper, der diese Gene durch seine Keimbahn, also durch Spermien und Eizellen weitergibt, der ist danach ja nicht mehr vonnöten. Und deswegen sind unsere Gene so gemacht, dass wir sehr gesund und widerstandskräftig, widerstandsfähig sind in diesen jungen Jahren, so mit Mitte 30 bis Mitte 40. Da sind wir noch ziemlich gut dabei, weil genau darauf immer selektiert wurde. Darauf wurde ausgewählt, damit die Gene in die nächste Generation weitergegeben werden konnten. Und danach kann der Körper altern, weil er einfach keine Rolle evolutionsgeschichtlich mehr spielt. Und deswegen ist das Altern wirklich uralt.
Das heißt also, die Evolutionsgeschichte lehrt uns, es kommt nicht darauf an, wie lange ein Individuum lebt, sondern wie es sich und wann es sich eben fortgepflanzt hat. Was bedeutet das letztlich?
Das bedeutet letztlich, dass wir nicht dafür gemacht sind, unendlich weiterzuleben, sondern wir sind dafür ausgelegt, biologisch ausgelegt, so lange zu leben, wie es braucht, damit wir uns erfolgreich fortpflanzen können. Und genauso gilt das eben auch für alle anderen Tierarten. Und das bedeutet, für danach sind wir nicht ausgelegt. Und deshalb kriegen wir auch diese ganzen Krankheiten im Altern, weil wir da nicht gegen gewappnet sind.
Aber umgekehrt ist es jetzt nicht so, wer sich nicht fortpflanzt, lebt länger.
Nein, wir haben ja alle Anlagen, um uns fortzupflanzen. Ob man sich dann in der Tat fortpflanzt oder nicht, das spielt dabei keine Rolle.
Ich habe in der Einleitung die Explosion im Verständnis des Alterns angesprochen und die Sensation der Alternsforschung sei die Entdeckung von Genen, die das Altern steuern, gewesen. Können Sie uns das kurz populärwissenschaftlich erklären, bitte?
Ja, das war wirklich die Revolution in der Alternsforschung. Man hat immer gedacht, Altern, aus diesen evolutionsbiologischen Überlegungen heraus auch, ist einfach so die Konsequenz der Schadensanhäufung und Dinge funktionieren nicht. Und dann hat man vor gut 20 Jahren in einem ganz einfachen Tier, so einem Fadenwurm, der auch überall in der Gartenerde lebt, da hat man dann eine bahnbrechende Entdeckung gemacht. Und zwar ein Wurm, der eine Fehlfunktion in einem einzigen Gen hatte, hat doppelt so lange gelebt. Und eine Veränderung in einem zweiten Gen konnte diesen Effekt komplett wieder umkehren. Und da hat man dann erkannt, dass Altern genetisch gesteuert wird, dass es genetische Faktoren des Alterns gibt, Alternsgene. Und man hat dann gefunden, dass das nicht nur für den Fadenwurm so ist, sondern auch in der Taufliege, in der Maus, in der Ratte. Und es gibt sehr viele deutliche Hinweise, dass genau die gleichen Gene auch im Menschen das Altern bestimmen.
Aber was hat diese Explosion eben im Verständnis des Alterns ermöglicht? Ist das eine technische Erfindung gewesen, dass man also höher auflösende Mikroskope hatte oder was war's?
Das war die Genetik und das war eigentlich, wie so viel in der Wissenschaft, manchmal passieren Dinge vollkommen überraschend, dass sich jemand plötzlich überlegt, ich schaue mir jetzt an, wie lange ein Fadenwurm lebt. Und das hat einfach vorher so noch keiner gemacht. Und es kam dann zusammen, dass es eben diese genetischen Mutationen gab, dass es diese Stämme dieses Tieres gab, die man sich unter verschiedenen Bedingungen anschauen konnte. Und es war eben so wahnsinnig wichtig, dass man genau das richtige Tiermodell da hatte. Biologie braucht immer einfache Tiermodelle. Der Mensch ist unglaublich komplex. Und man versucht dann immer, die Fragen in dem einfachsten Modell zu lösen, das man hat. Und das war so das perfekte Modell. Es war einfach, aber gleichzeitig hatte es eben genau die gleichen Alternsmechanismen, die auch der Mensch hat.
Der Mensch hat irgendwie 25.000 Gene, habe ich gelesen, und der kleine Wurm 20.000. Wie kommt das denn?
Ja, das war wirklich faszinierend. Man hat gedacht, bevor man das ganze menschliche Erbgut sequenziert, also bestimmt hat in seiner Abfolge, hat man gedacht, der Mensch hat viel, viel mehr Gene, hat 100.000 Gene. Und da hat man festgestellt, das stimmt gar nicht. Es sind nur 25.000, ein paar Tausend mehr als so ein ganz primitiver Fadenwurm. Und das Interessante, was man dann gefunden hat, dass nicht die Anzahl der verschiedenen Gene ist, sondern die verschiedenen Formen, wie diese Gene dann genutzt werden und umgesetzt werden in diese ganzen Eiweißstoffe, die dann alle Funktionen in der Zelle erfüllen.
Großes Thema Krebs. Das Risiko, an Krebs zu erkranken, steigt im Alter dramatisch an. Das Alter an sich stellt einen Hauptrisikofaktor für Krebs dar, schreiben Sie. Warum ist das so?
Jede Zelle in unserem Körper hat unser gesamtes Erbmaterial. Und da sind die Gene die in der DNA im Erbgut kodiert werden und die sind ständigen Beschädigungen ausgesetzt, über die gesamte Lebensspanne hinweg. Jeden Tag Zehntausende von Beschädigungen in unserem Erbgut. Und wir haben sehr viele Mechanismen, die dieses Erbgut wieder reparieren, wenn ein Fehler vorliegt. Und mit der Zeit über unsere Lebensjahre sammeln sich aber trotzdem unweigerlich immer wieder Schäden an. Und die führen dann eben dazu, dass es zu Genveränderungen kommt, zu Mutationen. Und diese Mutationen führen zu Fehlfunktionen, dass Zellen sich einfach weiter teilen und dann zu einem Krebsgeschwür anwachsen. Und die Ursache dafür liegt darin, dass es eben zu einer zunehmenden Belastung dieser Erbgutschäden kommt, die dann irgendwann zu Veränderungen führen, die zum Krebs führen. Und genau das Gleiche steuert auch die Alterung. Also gleichzeitig nehmen diese Erbgutschäden zu und führen dazu, dass Zellen und Gewebe nicht mehr funktionieren. Und beides sind die Auswirkungen von diesen Schäden im Erbgut.
Krebs ist ja eine sehr komplexe Krankheit und zwar deshalb vor allem, weil es eben die eigenen Zellen sind. Macht das das so schwierig, dagegen vorzugehen?
Das ist genau das große Problem in der Krebstherapie. Es sind unsere eigenen Zellen, die dann auch unserem eigenen Immunsystem entwischen. Angriffe von außen, von Bakterien oder Viren, kann unser Immunsystem ja abwehren. Aber wie sieht's aus, wenn es jetzt die eigenen Zellen sind, die unkontrolliert wachsen und die genau die gleichen Mechanismen nutzen, um unserem Immunsystem unentdeckt zu entkommen, wie unsere ganz normalen Zellen? Und das macht es so extrem schwer.
Aber man weiß auch nicht, was das dann eben letztlich auslöst. Also wie Krebs entsteht, weiß man dann schon, aber nicht den Auslöser.
Sehe ich das richtig? Ja, der Auslöser ist ja, dass diese Veränderungen im Erbgut auftreten als Konsequenz aller möglichen verschiedenen Angriffe, chemische Angriffe oder Angriffe durch das UV-Licht, das direkt mit unserem Erbgut reagieren kann und dann zu Veränderungen in der Gensequenz führt. Und das heißt, dass dann die Zellen anders funktionieren. Sie verändern sich und sie verändern sich dahingehend, dass sie dann unkontrolliert wachsen. Und dann wachsen sie zu einem Krebs an. Man kennt die Mutationen, die das auslösen. Das braucht in der menschlichen Zelle so 3 bis 5 verschiedene Mutationen, die da zusammenkommen müssen. Und dann kann es eben zum Krebswachstum kommen.
Aber wir haben ja gesagt, Krebs ist eben besonders eine Krankheit des Alterns und jetzt wieder evolutionsgeschichtlich. Wenn wir also bis zum, sagen wir mal, 30. Lebensjahr, also bis dann, wenn normalerweise eigentlich die Reproduktion abgeschlossen sein sollte, also guten Krebsschutz haben, dann ist die Frage, ob wir danach noch vor Krebs geschützt waren. Das waren wir offensichtlich nicht, weil es schlichtweg unerheblich war, ob wir da noch geschützt sind. Kann man denn heute die Bildung von Antikrebsgenen steuern zur Therapie oder vielleicht sogar zur Vermeidung von Krebs?
Also was man ganz klar machen kann, ist Vermeidung von Krebs dadurch, dass man diese Angriffe auf das Erbgut vermeidet. Rauchen zum Beispiel. Im Rauch sind Giftstoffe enthalten, die direkt zur Beschädigung des Erbgutes in den Zellen führen. Raucht man nicht, hat man sein Krebsrisiko verringert. Das Gleiche passiert mit der Sonneneinstrahlung. Die Sonne enthält schädigendes UV. Die Ursache, warum Sonnenbaden zu Hautkrebs führt, ist, dass das UV direkt das Erbgut beschädigt und man kann sich natürlich davor schützen. Und in der Tat, die Reparatursysteme, die es gibt, um die beschädigte DNA, das beschädigte Erbgut wieder zu reparieren, kann man sich auch zunutze machen. Also zum Beispiel, man kann noch Enzyme dazu tun, zum Beispiel in Hautcremes, die dann wieder diese DNA-Schäden, diese Genomschäden reparieren. Und da kann man natürlich ansetzen. Und in der Tat, unsere Reparatursysteme sind perfekt dafür gemacht, uns für die ersten 3, 4 Jahrzehnte am Leben zu halten und ziemlich krebsfrei zu halten.
Die Schauspielerin Angelina Jolie hat sich vorsorglich das Brustgewebe entfernen lassen, weil sie eben einen erblichen Gendefekt für Brustkrebs hat. Aber man weiß nicht, warum dieser Defekt diesen Brustkrebs auslöst.
Das hat man schon relativ gut verstanden. Angelina Jolie hatte eine Mutation in einem Brustkrebsrisikogen. Dieses Gen ist dafür verantwortlich, in der Reparatur des Erbgutes zu funktionieren. Und bei einer Mutation in einem solchen Gen kommt es eben dazu, dass die Erbgutschäden nicht mehr repariert werden. Es kommt zu Mutationen, also Genveränderungen, und dadurch kann eben dieser Brustkrebs entstehen. Und wenn man diese Mutation in sich trägt, hat man ein sehr hohes Risiko, dass es zu einer Mutation kommt, die dann eben das Krebswachstum auslöst.
Die technologische Entwicklung geht weiter, sodass es schon bald möglich sein werde, das Genom eines jeden Menschen zu sequenzieren. Stichwort haben Sie vorhin schon mal gesagt. Erklären Sie uns doch bitte noch mal kurz, was heißt das?
Unser Genom, das ist in der Sprache des Lebens kodiert. Das sind 4 Basen, die das Alphabet des Lebens sind. Davon haben wir 3 Milliarden in jeder Zelle vorkommt. Und die instruieren die gesamte Zelle, was es zu machen hat. Die legen fest, wie unsere Augen entstehen, was für eine Haarfarbe wir haben und alles, was wir eigentlich biologisch sind. Und die legen eben auch fest, für welche Erbkrankheiten wir besonders anfällig sind. Und jeder von uns hat ein leicht anderes Erbgut. Natürlich ist jeder von uns ein Mensch, aber jeder hat leichte Varianten, leichte Veränderungen in ganz vielen von unseren Genen. Und die legt eben auch fest, mit welchen bestimmten Risiken wir behaftet sind. Also zum Beispiel gibt es bestimmte Anfälligkeiten zum Bluthochdruck oder einen Herzinfarkt zu bekommen oder einen Typ 2 Diabetes zu entwickeln. Und jetzt durch die Kenntnis des gesamten Genoms des Menschen kann man jetzt eben auch, technologisch ist das relativ einfach, kann man das gesamte Genom sequenzieren und damit ermitteln, was für Veränderungen denn jeder Einzelne hat. Und jeder Einzelne wird ein ganz persönliches Genom dabei finden.
Aber jetzt stellen wir uns doch mal vor, was das bedeutet. Wir alle verhalten uns wie Angelina Jolie, weil wir wissen, was uns blüht.
Naja, das ist natürlich eine radikale Entscheidung, die sie selbst dann für sich getroffen hat. Aber natürlich, wenn man abschätzen kann, was für ein Risiko man hat, zum Beispiel einen Herzinfarkt zu bekommen, kann man seinen Lebensstil natürlich entsprechend anpassen. Oder zum Beispiel, es gibt vielleicht Medikamente, die genau bei einem persönlich passen und wirken, weil man bestimmte Varianten von Risikogenen hat, bei anderen aber vielleicht nicht. Vielleicht würde man dann ein bestimmtes Medikament zur Vorbeugung zum Beispiel nicht mehr nehmen, weil es wahrscheinlich nicht wirkt. Also man kann personalisiert dann viel besser Risiken vorbeugen oder auch Krankheiten behandeln. Und dafür ist das natürlich schon sehr nützlich. Nur ist das Problem, im Moment ist noch unser Genom extrem komplex. Wir können es zwar sequenzieren, aber diese ganzen Varianten, die jeder Einzelne dann hat, zu verstehen und daraus Rückschlüsse zu ziehen, was für ein Risiko man hat für eine bestimmte Erkrankung, das ist immer noch sehr, sehr schwierig.
Aber zurück zum Krebs. Man weiß ja schon lange, dass die Effizienz des Immunsystems mit zunehmendem Alter nachlässt. Aber erst in den letzten Jahren, schreiben Sie, hat man erkannt, dass das Immunsystem auch die Reparatur und Erhaltung von Geweben unterstützt. Was bedeutet das auch für Therapien?
Ja, das ist wirklich unvermutet und rasant, welche Erkenntnis man gewinnt über unser eigenes Immunsystem, wie vielseitig unser Immunsystem ist. Und das ist eben nicht nur für die Gefahrenabwehr, die Abwehr von Infektionen zum Beispiel taugt, sondern dass es eben auch eine Rolle spielt in der Reparatur von Geweben. Auch zum Beispiel, wenn man einen Sonnenbrand hat, muss die Haut repariert werden. Auch da spielt das Immunsystem eine wichtige Rolle. Und das bedeutet eben, dass mit der abnehmenden Funktion unseres Immunsystems es eben auch zu Schwierigkeiten in der Reparatur von Geweben gibt. Und das ist natürlich ein großes Problem in der Alterung, dass die Gewebe nicht mehr erneuert werden können, die Reparatur von Muskeln zum Beispiel, wenn sie verletzt sind, nicht mehr so funktioniert. Und die abnehmende Funktion des Immunsystems spielt eine große Rolle. Und gleichzeitig kommt es aber zu so einer chronischen Entzündungsreaktion. Also andere Teile des Immunsystems sind aktiv und beschädigen wiederum das Gewebe. Also es ist eine sehr ambivalente Auswirkung unseres Immunsystems.
Herr Professor Schumacher, ein totaler Sieg, jetzt nehmen wir das mal an, über Krebs, würde aber doch nicht bedeuten, dass das Leben der Menschen wesentlich verlängert würde?
Genau so ist es. Hätte man morgen die Wunderwaffe gegen alle Krebsarten, dann wäre das natürlich eine fantastische Nachricht, aber die durchschnittliche Lebenserwartung würde gerade mal 3 Jahre ansteigen. Warum? Weil wir so viele andere altersbedingte Erkrankungen haben, sei es Demenz, sei es Herzinfarkt, Schlaganfall. Und das bedeutet eben, wir brauchen nicht nur die Lösung einer einzelnen altersbedingten Erkrankung. Wir brauchen eine vorbeugende Behandlung altersbedingter Erkrankungen und die muss eben beim Alterungsprozess selbst ansetzen.
Herr Professor Schumacher, ich möchte jetzt kommen zu der Verantwortung, die wir Menschen selbst für etwas tragen, was ja eigentlich das Ziel der Alternsforschung ist, nämlich für ein gesundes Altern. Fit für die Urne hat mein früherer Hautarzt hier in Berlin, Willi Hepe, immer das dann genannt. Therapien gegen alternsbedingte Erkrankungen zu verlangen, ist geradezu lächerlich, solange man nicht bereit ist, den eigenen Körper besser zu behandeln. Hat da der Alternsforscher mal seinen Frust abgelassen?
Ja, es ist einfach so. Man kommt nicht umhin, dass man selbst Verantwortung für seinen eigenen Körper übernehmen muss. Es reicht eben nicht, nach der Therapie zu verlangen, wenn die Erkrankung schon einsetzt, sondern ein gesundes Altern setzt voraus, dass man auch selbst mit sich im Reinen ist und versucht, einen gesunden Lebensstil zu führen. Das heißt natürlich nicht, dass jemand, der krank ist, selber daran schuld ist, denn es gibt ja Faktoren, die man auch gar nicht selber beeinflussen kann. Risikofaktoren zum Beispiel, Krankheiten zu entwickeln. Also es geht nicht darum, irgendjemanden zu beschuldigen, aber es ist natürlich so, wie wir altern, hängt davon ab, wie wir vorher gelebt haben. Und wir können sehr viel machen. Wir können versuchen, uns gesünder zu ernähren, uns zu bewegen und dadurch doch viele Risikofaktoren, wie zum Beispiel hoher Blutdruck ist ein Risikofaktor, können wir eben dadurch senken.
Ich möchte das jetzt mal noch ein bisschen auseinanderklamüsern, was der Einzelne da tun kann. Sie haben ja das Stichwort Hautkrebs schon genannt, Sonnenbrand, Sommer. Warum ist das so gefährlich? Weil da die Folgen eines Sonnenbrandes ja unter Umständen erst Jahrzehnte später eintreten. Warum ist das so?
Das ist ein sehr gutes Beispiel dafür. Sehen Sie, die meisten Sonneneinstrahlung, mit der wir unsere Haut belasten, erfahren wir in unserer Kindheit. Und das heißt, man muss schon auf die Kinder aufpassen, dass die sich nicht zu lange der Sonne ungeschützt aussetzen. Und das heißt, es ist auch was, was wir zum Teil gar nicht mehr beeinflussen können, weil die meisten Sonnenstrahlen haben wir schon empfangen. Und was die Sonne macht, das UV beschädigt das Erbgut. Das ist ein schlafendes Risiko, was dann irgendwann in so einer Kombination von Genveränderungen auftritt, die aus diesen UV-induzierten Erbgutschäden resultieren, dass es dann irgendwann später mit einer langen Latenzzeit zur Entstehung von Hautkrebs kommt. Wir wissen ganz genau, wir können uns schützen davor und können dadurch das Hautkrebsrisiko enorm vermindern.
Ja, und schützen ist mit den handelsüblichen Cremes eigentlich gar nicht so schwer. Methoden für ein gesundes Altern. Hungern für ein langes Leben. Kalorische Restriktion nennt das die Wissenschaft. Warum warnen Sie vor radikalen Selbstversuchen diesbezüglich?
Weil wir ganz einfach im Moment nicht wissen, wie verschiedene Menschen darauf reagieren würden. Es ist in der Tat so, in vielen, vielen einfachen Tierarten hat man das immer wieder bemerkt, dass es eben zu Lebensverlängerung kommt bei Reduktion der Kalorienzufuhr. Das klappt zum Beispiel in der Bäckerhefe, das klappt im Fadenwurm, in der Taufliege. Und dann hat man selbst bei Mäusen schon beobachtet, dass verschiedene Arten von Mäusen schon unterschiedlich darauf reagieren. Die einen leben länger, aber es gibt sogar andere, die leben kürzer. Bei Affen zum Beispiel, verschiedene Studien kommen zu verschiedenen Schlüssen, ob es nun das Leben verlängert oder nicht. Bei Menschen ist die Sache eben noch einmal viel komplexer. Es ist generell so, dass wir im Schnitt eher an Übergewicht leiden und dass da natürlich eine verminderte Nahrungszufuhr, aber eine noch viel wichtiger, eine verbesserte Qualität der Nahrung enorm helfen könnte. Aber diese radikale Reduktion von der Nahrungsaufnahme kann eben auch negative Auswirkungen haben. Und deshalb sollte man da vorsichtig sein, jetzt radikal heranzugehen an die Sache, weil man braucht eine ausgewogene Ernährung. Man braucht Nährstoffe und generell sollte man lieber auf Ausgewogenheit der Nahrung achten, als darauf, möglichst wenig jetzt zu essen, weil das in einer einfachen Tierart funktioniert.
Weiß man ja eigentlich, ne, was so eine ausgewogene Ernährung ist, ist jedenfalls einfach zu googeln. Was man eben auch weiß, Stichwort physische Aktivität, also Sport, dass das gesund ist, wissen wir, weil Herz-Kreislauf-System gestärkt wird, Immunsystem gestärkt wird, psychisches Wohlbefinden hängt damit durchaus zusammen. Aber was sagt mir der Biologe und Alternsforscher Neues? Was passiert da in unserem Körper, in unseren Zellen?
Ja, das ist sogar total überraschend, was passiert. Denn Sport ist Stress und muss Stress sein, um gesund zu sein. Klingt paradox, ist aber ganz frei nach Nietzsches Ausspruch, was mich nicht umbringt, macht mich stärker. Und in der Tat, das ist ein Phänomen, das nennt man Hormese. Gibt es schon seit ungefähr 100 Jahren, schwirrt der Begriff herum. Und er sagt aus, dass ein geringer Stress mit schädlichen Faktoren positive Auswirkungen haben kann, wenn der gleiche Stressfaktor in höherer Dosierung eben schädlich sein kann. Und genau das passiert beim Sport. Es kommt zur Bildung von sogenannten reaktiven Sauerstoffspezies. Das sind ganz kleine Moleküle, die sehr viel Schaden eigentlich anrichten können, aber offenbar bei geringer Freisetzung, so wie es eben beim Sport, beim erfolgreichen Sporttreiben passiert, zu einer Stressantwort führen, die an sich positiv unsere Gesundheit beeinflusst. Also Stress kann da wirklich gut sein.
Was halten Sie denn von Anti-Aging-Kosmetik?
Naja, ein Produkt wird nicht dadurch Anti-Aging, dass man es auf eine Tube draußen draufschreibt. Ich denke, dass solange es nichts schadet, und das ist bei den meisten Kosmetika, die schaden ja nicht viel, kann man natürlich gerne sein Geld dafür ausgeben, aber es führt natürlich nicht dazu, dass wirklich das Altern bekämpft wird oder dass man in irgendeiner Weise gesünder dadurch wird.
Das heißt, einfache Fettcreme reicht auch?
Das reicht auch, weil die Haut wird ja ständig gestresst. Ich meine, das Waschen, das Reinigen auch mit Seife und Duschgels und so weiter ist ja ein sehr wichtiger Prozess. Es schützt uns ja vor vielen Erkrankungen. Also zum Beispiel früher hatte man viel Erkrankungen, die durch die Haut kamen, und durch diese Hygiene kann man sich gut schützen. Also das ist natürlich sehr wichtig, aber das ist natürlich Stress für unsere Haut. Sie trocknet aus und das Austrocknen der Haut wiederum ist sehr gefährlich. Und das kann man natürlich vermeiden durch ganz, ganz einfache, günstige, fettende Cremes, die die Haut intakt halten.
Warum ist eigentlich eine Pille gegen das Alter eher unwahrscheinlich? Ich meine, wenn es sie gäbe, dann würde ja gar keiner mehr was zur Vorbeugung tun, aber davon mal abgesehen.
Das liegt daran, dass wir Menschen einfach komplex sind und aus ganz verschiedenen Gewebearten zusammengesetzt sind. Also es gibt zum Beispiel Arten von Gewebe wie der Darm zum Beispiel oder die Haarzellen, die sich dauernd erneuern müssen. Und es gibt andere Gewebe wie zum Beispiel unsere Nervenzellen, die werden einmal gebildet und müssen das ganze Leben lang dann funktionieren. Und diese verschiedenen Arten von Zellen und von Geweben brauchen ganz andere Faktoren, um am Leben erhalten zu bleiben. Und deswegen gibt es nicht diesen einen Stoff, der alles löst, sondern es ist durchaus so, dass unsere verschiedenen Gewebe verschiedenen Ansprüchen gerecht werden müssen.
Die Zellen, die Sie angesprochen haben, die eben einmal entstehen und dann nicht wieder neu gebildet werden, sind eben genau jene, die für Demenz letztlich entscheidend sind. Ich habe mich auf Krebs konzentriert, will über Demenz jetzt auch gar nicht viel sagen, weil eigentlich, es gibt zwar 25.000 Demenzforscher auf der ganzen Welt, aber viel herausgekommen ist eigentlich nicht. Man weiß zwar, was passiert. Konrad Bayreuther, der deutsche Forscher, ist dafür ganz entscheidend gewesen. Aber was ist ausschlaggebend, dass Demenz entsteht? Und vor allen Dingen, eine Therapie ist ja letztlich nicht in Sicht.
Also die Demenz ist eine unglaublich komplexe Erkrankung, also Alzheimer zum Beispiel. Man hat schon viel Fortschritte gemacht im Verständnis, wodurch diese Krankheit ausgelöst wird. Aber es ist eine große Herausforderung nach wie vor. Es braucht da sicher noch größere Anstrengungen, dass man wirklich die Nervenzellen am Leben erhalten kann, funktionstüchtig erhalten kann. Es gibt da viele Ansätze, aber in der Tat im Moment, die durchschlagende Therapie gibt es noch nicht.
Herr Professor Schumacher, Das sogenannte Gender Mainstreaming geht von der Annahme aus, Geschlechterverhältnisse seien nicht naturgegeben, sondern soziale Prägungen. Es gibt in Deutschland fast 200 Professuren für die sogenannten Gender Studies. Eine Macht ist das. Dann wird dann genderperspektivische Analyse gefordert von vermeintlichen Geschlechtsunterschieden, insbesondere zum Beispiel eben bei den Geschlechtshormonen. Da lese ich nun bei Ihnen genau das Gegenteil, eindeutig. Das Altern des Mannes wird offenbar getrieben von seinen Sexualhormonen, vor allem vom Testosteron. Männer sind für ein kürzeres Leben selektiert. Ach ja?
Genau so ist es. Also der Geschlechterunterschied ist ganz klar festgelegt von den Geschlechtschromosomen. Hat man XY, ist man ein Mann, hat man XX, ist man eine Frau. So ist das bei Menschen. In Tierarten ist das genauso mit verschiedenen Geschlechtschromosomen dann. Es ist biologisch festgelegt, das Geschlecht in der Tat. Und für den Menschen trifft es zu, genau für, wie für sehr, sehr viele Tierarten auch, dass in der Tat das weibliche Geschlecht länger lebt als das männliche. Und das ist in der Tat das Alter der Großmutter. Das hat man in verschiedenen Studien gefunden, dass je älter die Großmutter wird, desto mehr Enkelkinder gibt es. Und beim Mann, der Großvater, hat da sehr wenig Positives beizutragen zu der Anzahl der Enkelkinder.
Das enttäuscht mich jetzt. Das ist eine schlechte Perspektive, falls ich mal Enkel bekomme.
Ja, hoffentlich ist die Großmutter dann möglichst langlebig.
Naja, die Männer leben 5 Jahre weniger im Prinzip.
Genau, aber was interessant ist, ist, dass die Frage natürlich ist, liegt es an den Sexualhormonen? Und da gibt es natürlich in Tieren viel klarere Untersuchungen als bei Menschen. Bei Menschen gab es natürlich immer wieder Eunuchen zum Beispiel. Und da hat man eine aussagekräftige Studie in der Tat in Korea gemacht. Über Jahrhunderte hatte man Aufzeichnungen, da gab es Eunuchen am Hof, genau wie das in China und bei den Osmanen früher der Fall war. Und da hat man in der Tat gefunden, dass die Eunuchen verglichen mit Adelsfamilien, die ja sehr ähnlich gelebt haben, fast 20 Jahre älter geworden sind. Das spielt also eine große Rolle und das sieht man auch in zum Beispiel in Katern, die kastriert sind, die leben dann genauso lange fast wie die Katzen. Und in ganz vielen anderen Tierarten ist das genauso. Das spielt eine sehr große Rolle.
Wollen wir jetzt nicht weiter ausweiten, sonst kriegen wir noch Ärger mit bestimmten Wissenschaftszweigen. Herr Professor Schumacher, ich könnte mir jetzt oder wahrscheinlich handle ich mir jetzt aber anderen Ärger ein. Oder Sie, das, wie man es nimmt, weil Sie haben ein echtes Anliegen. Warum wehren Sie sich gegen eine, ich zitiere, Tierschutzideologie, die mittlerweile ein fanatisches Ausmaß erreicht hat?
Ja, wir sind heute konfrontiert damit, dass wir Tierversuche nach wie vor brauchen. Wir machen sie nicht, weil es nicht notwendig ist, sondern wir brauchen das Tierexperiment, um wirklich zu verstehen, wie zum Beispiel eine Krankheit wie Krebs funktioniert und wie man sie therapieren kann. Und da gibt es noch keine Alternativen, weil wir einfach einen komplexen biologischen Organismus nicht verstehen können, ohne dass wir es wirklich in Tieren untersuchen. Und da ist es eben so, dass es zunehmend extreme Gegenbewegung gibt, die am liebsten alle Tierversuche abschaffen will. Aber dann ist es vollkommen unmöglich, dass wir als alternde Gesellschaft unsere Gesundheitsprobleme lösen. Wir brauchen die Tierversuche und sie müssen natürlich ethisch korrekt durchgeführt werden. Sie dürfen natürlich nur dann durchgeführt werden, wenn sie auch wirklich notwendig sind und wenn sie natürlich das Leiden der Tiere so gering wie nur möglich halten. Aber wir können ohne Tierversuche überhaupt keine Fortschritte erzielen, gerade wenn es darum geht, unsere großen Herausforderungen, die Krankheiten wie Demenz, wie Krebs, zu therapieren, neue Therapieformen zu entwickeln. Da ist es unumwindlich, dass wir Tierversuche machen.
Also ich habe gelernt, Fadenwürmer, dann Taufliegen, Mäuse, Ratten haben Sie vorhin erwähnt, was noch?
Es ist auch unabdinglich, dass auch Primatenforschung gemacht wird. Das spielt vor allen Dingen natürlich in den Neurowissenschaften, in der Kognitionsforschung eine große Rolle. Aber auch zum Beispiel, wenn es um wirksame Therapien, zum Beispiel zur Vorbeugung geht, also zum Beispiel diese kalorische Restriktion, das hat man in den USA in der Tat mit nicht-humanen Primaten dann gemacht, mit Rhesusaffen zum Beispiel. Und auch das gehört dazu, auch das ist sicher wichtig, aber natürlich nur, wenn man schon in einfacheren Tierarten wirklich alles untersucht hat, so weit, dass man wirklich ganz zielgerichtet aussagekräftige Dinge machen kann. Und natürlich, wenn immer es geht, einfachere Tiere zu benutzen, wir zum Beispiel in meiner Arbeitsgruppe, wir benutzen den Fadenwurm, da können wir natürlich sehr viel mehr machen, sollten wir auch, damit wir Dinge rausfinden, wie sie in einem Tier funktionieren, aber immer das einfachste experimentelle System verwenden, bevor man dann wirklich schlussendlich Therapien untersucht, die dann auf den Menschen angewendet werden müssen und dann eben höhere Tiere benötigen.
Ausblick. Es gebe eine realistische Perspektive auf ein gutes und langes Leben für alle, schreiben Sie, und halten sogar eine Welt ohne Krankheiten und Leid nicht für unmöglich. Was macht Sie da so optimistisch?
Unser Fortschritt ist enorm. Wir wissen erst seit 20 Jahren, dass es Gene gibt, die das Altern bestimmen. Wir haben so viele Fortschritte gemacht. Das Altern hat den Menschen seit er denken kann beschäftigt. Und heute haben wir so einen rasanten Wissenszuwachs, dass es wirklich dazu kommen kann, dass wir Krankheiten besiegen können, dass wir vielleicht wirklich altersbedingte Erkrankungen wirksam vorbeugen können. Und das ist realistisch. Wir können das erreichen. Es gibt enorme Fortschritte. Und ich denke, wir sollten da mit einer positiven Einstellung rangehen. Und ich denke, wir können es schaffen. Es ist aber nichts garantiert. Also wir müssen schon, es erfordert sehr viele Anstrengungen, sehr viele Investitionen, damit wir es schaffen. Aber der Fortschritt ist so rasant, wir können das schaffen, wir können wirklich riesige Unterschiede machen, dass wir eine gesund alternde Gesellschaft werden.
Herr Professor Schumacher, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch.
Vielen Dank.
Das war 1222, zu Gast bei Ingo Kahle. Heute der Kölner Alternsforscher Professor Björn Schumacher über sein Buch Das Geheimnis des menschlichen Alterns, Blessing, 19,99 €. Danke, dass Sie uns heute zugehört haben.
12:22 zu Gast bei Ingo Kahle. Sonnabends um 12:22 im Inforadio. Mehr zu Themen und Gästen online unter inforadio.de.